Was hast du mitgebracht?
Wir sprechen heute über Hope in the Dark, Untold Histories and Wild Possibilities von Rebecca Solnit. Möchtest du das mal sehen?
Ja, ich möchte das unbedingt sehen. Ja, ich habe jetzt hier so ein kleines weißes Buch in der Hand. Also ich kenne ja das Logo, ich habe ein bisschen online dazu gelesen, ich habe das Buch ja nicht gelesen. Und mir ist immer nur dieser schwarze Fleck mit diesem bunten Ring irgendwie in Erinnerung geblieben und ich habe darum irgendwie damit gerechnet, dass es so ein großes, dumpfes Buch mit einem Hardcover ist. Aber es ist weiß.
Der Titel suggeriert natürlich irgendwie, dass es so Geschichten, unerzählte Geschichten, dass es ganz, ganz lang und ganz, ganz tief ist. Aber ich glaube, also auch ein bisschen der Stil auch von der Autorin ist halt, sich kurz zu fassen und sich kurz zu halten und lebendig zu erzählen und Geschichten nicht zu Tode zu erzählen.
Mir fällt es ja manchmal auch schwer, so lange Wälzer durchzukriegen. Ja, und dieses Logo, das finde ich schon auch sehr schön. Es ist so ein schwarzer Kreis und dann sind so drumherum so, ja, es sieht so ein bisschen aus, als würde das so leuchten. Es erscheinen so Farbringe, die so ein bisschen versetzt da drüber gelegt sind. Das gefällt mir ganz gut.
Ja, das hat auch tatsächlich ein bisschen was mit dem Inhalt zu tun.
Oha.
Denn, denn dieses in dem Buch Hope in the Dark geht es sehr viel auch darum, dass am Rande von der ganzen Dunkelheit doch ein quasi bunter Regenbogen an Farben auch an Möglichkeiten auch stecken kann. Und das ist so ein bisschen eine Visualisierung davon, glaube ich.
Ja, wie viele Seiten hast du, Kannst du mal nachgucken?
Es hat mit Nachwort und allem 144 Seiten.
144 Seiten über Hoffnung im Dunkeln. Ich fände, glaube ich, am Anfang mal spannend, so zu klären, welchen Begriff von Hoffnung hat Rebecca Solnit und über was schreibt sie da, über was für eine Hoffnung?
Es geht, soweit ich das verstanden habe, geht es Rebecca Solnit da sehr viel um eine Hoffnung in dem Streben und Kämpfen für eine bessere Welt zu finden. Vor allem, also die Welt, wenn man sich als aktivistische Person versteht, gibt die Welt das häufig nicht so viel Grund zur Freude oder vermeintlich nicht so viel Grund zur Freude. Genau, und daraus aber trotzdem Hoffnung sowohl aus der Vergangenheit und aus dem, was bereits geschehen ist und was bereits möglich war zu ziehen, als auch aus dem, was möglich ist. Also daher diese Dunkelheit, die Zukunft liegt im Dunkeln, es könnte alles passieren und das heißt, es könnte auch das Gute passieren.
Ah, das heißt, das Dunkle ist gar nicht unbedingt ein dunkler Ist-Zustand, sondern auch das Dunkle, was wir noch nicht sehen können.
Genau, also spannend. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Spiel mit dem Wort in the dark. Also.
Das heißt, es geht um so Hoffnung, dass eine bessere Welt möglich ist?
Ja, und aber auch, dass Hoffnung ein bisschen als, wie hat sie es genannt, Call to Action funktioniert. Also, dass Hoffnung als Grundsatz quasi für politisches Engagement, für ein gesellschaftliches Einbringen, für das Streben, also fürs Mitwirken an dieser gesellschaftlichen Veränderung. Also nicht eine passive Hoffnung, dass man sich einfach sagt, ja, wird schon alles gut werden. Also nicht so ein Optimismus, der einfach sagt, ja, wird schon gut werden, ich muss nichts machen. Aber halt eben auch kein Pessimismus von wegen, ja, es wird ja alles scheiße, also muss ich ja auch nichts machen, egal was ich tue. Sondern quasi Hoffnung als, so eine Art Kraftstoff, Kraftquelle zu finden.
Ja, Hoffnung als Kraftquelle. Vielleicht gibt es schon einen Teaser für so die nächste Frage. Also wofür braucht es hoffnungsvolle Perspektiven? Warum hat sie jetzt irgendwie entschieden, dieses ganze Buch über Hoffnung zu schreiben?
Einen ganz kurzen, also wann das geschrieben wurde. Das basiert auf einem Essay, auf einem kurzen Essay, der dann irgendwann in dieses Taschenbuch verwandelt wurde. Der wurde 2003, 2004 zu Beginn des Irakkriegs geschrieben. So zu dem Beginn der relativ, vielleicht einer der größten sozialen Bewegungen, wo 12 bis 30 Millionen Menschen weltweit auf die Straße gegangen sind gegen den Irakkrieg. Und es war sehr hoffnungslos. Und dann ist George Bush 2004 in den USA nochmal wiedergewählt worden, obwohl eigentlich so gefühlt die gesamte Welt ihn nicht haben wollte. Und da schien Hoffnung nötig.
Vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Also warum ist es so wichtig, irgendwie gerade über hoffnungsvolle Perspektiven zu schreiben?
Im Angesicht von Krieg, Klimakrise, sozialer Ungerechtigkeit, sozialer Ungleichheit, Rassismus und all der, großen Gesamtscheiße, wie man sie nennen könnte, ist es leicht, sich in Verzweiflung zu fliehen oder in Verzweiflung getrieben zu werden. Und ich glaube, angesichts dessen braucht es Hoffnung, um eben nicht aufzugeben, um eben dieses ein konsequentes Dennoch dem Ganzen entgegenzuschreien.
Gibt es da was sie dazu sagt, warum sie sich entschieden hat, irgendwie nicht ein Problem zu beschreiben, sondern über Hoffnung zu schreiben?
So, sie schreibt, dass, das hatte ich ja so ein bisschen erzählt, mit diesem Kraftstoff, Kraftquelle, wie auch immer, dass Hoffnung im Angesicht dieser verschiedensten Krisen, sowohl in der Vergangenheit, also sie schreibt unfassbar viele AutorInnen und Menschen aus sozialen Bewegungen, so, also ne, zum Beispiel Virginia Woolf, so, oder Eduardo Galeano, Malcolm X und viele andere Menschen werden quasi in diesem Buch kommen, quasi auch zu Wort, die auch mit Äußerungen quasi über Hoffnung als deren Motivation, also oder zum Beispiel als Nelson Mandela, der im Apartheid-Afrika jahrelang, jahrzehntelang im Knast steckte, wie Hoffnung auch für ihn quasi ein Grund war, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und das beschreibt sie dort als eines von vielen, vielen Beispielen. Also sie geht sehr viel mit sehr vielen lebhaften Beispielen und versucht es quasi nahbar zu bringen. Was könnte man damit meinen? Wofür kann Hoffnung alles gut sein? Und wo war Hoffnung vielleicht auch schon was wert? Und Sie beschreibt es auch so ein bisschen so, dass um Hoffnung haben zu können, braucht es Wurzeln in der Erinnerung, dass dieser Status quo, der uns immer suggeriert, es ist alles so, wie es ist und es wird sich nichts ändern und es war schon immer so, um damit halt aufzubrechen und andere Geschichten zu erzählen, um andere Geschichten möglich zu machen überhaupt auch erst.
Du hast am Anfang schon dieses Spiel von Optimismus und Pessimismus irgendwie aufgemacht. Jetzt fände ich spannend, wie wird da das abgegrenzt? Also wie wird vielleicht Hoffnung zu Optimismus oder auch zu einer Naivität abgegrenzt? Und ich sagte kurz, wie ich auch drauf komme. Ich habe nämlich ein Zitat gefunden, als ich zu dem Buch recherchiert habe. Das war meines Wissens nach von Rebecca Solnit selber im Guardian. Und zwar ist es Critical Thinking, Without Hope is Cynism. But hope without critical thinking is naivety. Was hast du da aus dem Buch zu mitgenommen?
Also die versucht dann eine sehr klare Abgrenzung zwischen eben, also ne, von wegen, man muss ja nicht gleich optimistisch sein. Wie gesagt, Hoffnung eher als Nährboden für Handlungen, für Organizing, für emanzipatorisches Handeln und so weiter und so fort. Und eben, dass in ihrer Definition ist Optimismus und Pessimismus mehr oder weniger nicht Ausreden, aber sind schon Gründe, die Menschen häufig vorschieben, um nichts zu machen, um nichts machen zu müssen, um sich zurückzuziehen. Das passt nicht gerade zum Thema, aber es, ja, doch vielleicht ein bisschen. Also sie zitierte Subcommandante Marcos, ein Mensch, der im zapatistischen Aufstand eine sprechende Person dabei war. History written by power taught us that we had lost. We did not believe what power taught us. We skipped classes when they taught conformity and idiocy. We failed modernity. We are united by the imagination, by creativity, by tomorrow. In the past we not only met defeat, but also found a desire for justice and the dream of being better. We left skepticism hanging from the hook of big capital and discovered that we could believe, that it was worth believing, that we should believe in ourselves. Health to you, and don't forget that flowers, like hope, are harvested. Also man muss den Garten bestellen, um Hoffnung auch ernten zu können und das durch Handeln und aktiv werden, also das Handeln im Aktivismus, und das hat mich sehr angesprochen, so auch aus meiner aktivistischen Erfahrung, erst durchs ins Handeln kommen, ins Machen kommen, verliert man quasi diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht und generiert dadurch auch Hoffnung. So. Also das schreibt sie auch und das hat einfach total stark bei mir resoniert.
Du sagst, es hat bei dir stark resoniert. Vielleicht kommen wir damit auch so in so einen Teil von einer Rezension. Genau, ich habe gelesen, als ich irgendwie mich dazu ein bisschen schlau gemacht habe, dass das auch ein bisschen geschrieben ist, um AktivistInnen helfen soll, Hoffnung in Zeiten von Struggle zu finden. Würdest du sagen, dass es das mit dir gemacht hat?
Definitiv. Ich hatte vorher häufiger von dieser Autorin irgendwie gehört in Podcasts oder in anderen Büchern. Dann habe ich dieses Buch irgendwann in die Finger bekommen und als ich es angefangen habe zu lesen, das fühlte sich einfach... Es hat genau das erreicht, was, glaube ich, erreichen sollte. Es hat mir in einer Phase, in der ich sehr hoffnungslos war, in der ich war so, ne, durch die voranschreitende, eskalierende Klimakatastrophe, ich sehr wenig Hoffnung gesehen hatte zu dem Zeitpunkt, hat es auf jeden Fall mir eine Menge Kraft gegeben und auch ja, an manchen Tagen auch einfach nochmal eine andere Brille, durch die ich Dinge beobachten kann und auch einordnen kann. Und dadurch, ich glaube, also eins der wichtigen Elemente oder Werkzeuge, die sie wie man quasi zur Hoffnung kommt oder wie was ein Teil von Hoffnung ist, ist, welche Geschichten erzählen wir und wie erzählen wir sie und von wem sind diese Geschichten? So, und das ist der Wert von Geschichten für Zukunftsvorstellungen ist einfach sehr groß. Und also das hat mir sehr geholfen und ich glaube, ein Wort, was für mich zum Thema Utopien und Hoffnung einfach sehr stark resoniert hat, war so, hat sie frei nach Eduardo Galeano quasi gesagt, Utopie ist effektiv immer am Horizont. Und wenn ich 2 Schritte auf sie zumache, dann geht sie 2 Schritte weiter zurück. Wenn ich 10 Schritte auf sie zumache, dann geht auch sie, die Utopie, 10 Schritte zurück. Doch dann fragt man sich ja, wozu eigentlich Utopie? Wofür ist die Utopie denn dann da, wenn man sie ja nie erreicht? Naja, genau dafür ist sie da, um zu laufen. Und das fand ich einfach ein sehr inspirierendes Zitat. Oder ein sehr inspirierender Gedanke. Und ich glaube, das versinnbildlicht, glaube ich, auch so ein bisschen sehr stark, was dieses Buch versucht mitzuteilen. Und wenn wir uns nur daran messen, dass wir quasi immer die Utopie erreichen müssen, ansonsten haben wir nichts erreicht, dann übersehen wir die ganzen kleinen Zwischenschritte und Meilensteine und kleinen Siege, die wir auf dem Weg dahin haben könnten oder haben, auf dem Weg wortwörtlich. Und es ist wichtig, auch als Bewegung und als bewegter Mensch, sich diese Siege einzugestehen und auch zu feiern und auch mal die Unperfektheit mancher Fortschritte zelebrieren zu können und sich das davon nicht komplett zerreden zu lassen.
Also für Rebecca Solnit da auch irgendwie dann Kämpfe an? Oder was, also was genau hat dir da Hoffnung gegeben? Während du, das ist irgendwie ja erstmal ein Bild, was beschreibt, okay, wie, was bedeutet Hoffnung, was bedeutet Utopie, aber was war das, was dir dann auch konkret Hoffnung gegeben hat?
Untold Histories, sie erzählt ein paar Geschichten, sie erzählt, die man vielleicht aus der Perspektive nicht ganz so betrachtet. Es geht sehr viel um einige Geschichten quasi des, gewaltfreien Widerstands in ehemaligen Staaten der Sowjetunion 1981. Es geht um den Zapatista-Aufstand, mit dem niemand gerechnet hat, dass quasi dort an diesem Ort diese Art von Revolution möglich ist. So, es hat viele verschiedene Geschichten erzählt, die für mich einfach nochmal inspirierend waren. Nochmal dieses, ach ja, natürlich, der Status quo ist die also eine gewisse Transformation von der jetzigen Gesellschaft hat ja schon stattgefunden und es ist eben nicht alles so düster und alles, es wird sich niemals ändern oder es kann so, das sind Dinge, die, wenn man jeden Montag Faschisten durch die Straßen laufen sieht oder eine Klimakatastrophe, die vor sich hin eskaliert mit sommerlichen Temperaturen im November, die einen schnell zur Verzweiflung bringen können, das hat schon einfach auch nochmal, ja, irgendwie Mut gemacht und Kraft gegeben, einen dennoch herauszuschreien.
Und es passiert ja auch über so eine Erinnerung. Und darum erzählt sie auch Geschichten des Wandels. Dazu nochmal, du hattest vor einer Weile gesagt, ist auch eine Frage von, welche Geschichten erzählt man und welche Geschichten erzählt man nicht. Kannst du darauf noch mehr eingehen?
Nehmen wir als Beispiel der Aufstand einer indigenen Bevölkerungsgruppe in den Bergen in Chiapas in Mexiko, die sich selbst ermächtigt haben und auf eine sehr kreative Art und Weise eine Gegenmacht oder Gegengesellschaft aufgebaut haben und sich das einfach ermächtigt hat. Das ist eine Geschichte, die an manchen Orten vielleicht nicht so viel erzählt wird. So, und einfach quasi die Geschichten von Gruppen und Gruppierungen, die in der Vergangenheit vielleicht auch Erfolge erkämpft haben, die wir heute so nicht mehr sehen wollen. Oder nehmen wir als Beispiel das Wahlrecht für Frauen oder für Nichtmänner, so was sich auf sehr radikale Art und Weise erkämpft wurde, was heute in der Geschichte so ein bisschen so, ja, und dann gab es irgendwann Wahlrecht für Frauen, es gab so ein bisschen Frauenbewegung, so, aber halt explizit zu erzählen, was heißt das eigentlich und wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter. Häufig wird in der Geschichte, so beschreibt sie es, werden so Revolutionen oder so Aufstände häufig als so spontane Eruptionen irgendwie dargestellt. Sie sieht darin, wenn man auch die Geschichten darum herum erzählt, also sowas baut meistens auf Jahren, wenn nicht Jahrzehnten der Organisierung und Vorbereitung und Arbeit. So, und das ist nicht nur eine Arbeit von Organisierung, es ist auch eine Arbeit von schriftstellenden Personen, Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit agieren, die Gedanken verändern, die Narrative verändern, die halt den Boden bereiten. Und ein sehr schönes Bild, was sie da zum Beispiel aufgemacht hat, ist zum Beispiel, dass Revolutionen und Aufstände sind quasi wie die Fruchtkörper von Pilzen, die man nach einem Regen im Wald findet. Man sieht die Pilze und denkt, wow, das ist dann so die Revolution. Aber in Wahrheit sind diese Pilze ja nur an diesem Ort, ist der Pilz, dieses ganze Pilzgeflecht darunter ist ja viel größer. Und das ist meistens das Unsichtbare. Und wenn man das Unsichtbare sichtbarer macht, kann man vielleicht auch eher sich zutrauen, ja, Teil von so einem großen Pilzgeflecht zu sein.
Was ich spannend finde, ist, dass du so viel in Bildern sprichst. Oder dass du sagst, Rebecca Solnit spricht auch viel in Bildern. Du hast jetzt gerade dieses Bild mit dem Pilzgeflecht und in der wenig sichtbaren Geschichte als Pilzgeflecht, das so unten entsteht. Aber eigentlich ist so die vorherrschende Erzählung der Waldboden, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen entfremden darf. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist.
Nee, voll. Also, warum ich so viele Bilder bemühe, ist halt, weil Rebecca Solnit sehr viel in Bildern spricht.
Ja, wie würdest du so allgemein die Sprache von dem Buch beschreiben? Also, es ist jetzt schon mehrmals irgendwie aufgekommen, dass es nicht so trockene Analyse ist. Kannst du da mehr drüber erzählen, über die Art und Weise, wie das Buch erzählt?
Naja, also erstmal, ich meine, ganz grundlegend von der Struktur her sind immer ziemlich kurze Kapitel so. Also es sind keine Erzähl- und Gedankenstränge oder Sätze, die über zwei Seiten gehen oder so, sondern es ist sehr nahbar und finde ich sehr verständlich geschrieben. Es ist relativ kurzweilig geschrieben, es ist dadurch sehr verständlich durch die Bilder, die sie bemüht, ist es auch, finde ich, sehr nachvollziehbar. Sie sagt auch selber in dem Buch, schreibt Rebecca Solnit auch an manchen Punkten, dass sie explizit die Theorie auch anderen überlässt, also die große Theorie über die, wie groß und schlimm manche Dinge ja sind, das deutet sie an manchen Punkten an, gibt quasi kurze Ausblicke darauf, aber sagt dann auch explizit, ja, aber das ist jetzt nicht die Geschichte, die ich erzähle. Ja, dadurch, dass es halt so, naja, bildvoll beschrieben ist, also fand ich die Wirkung einfach hat einfach eine sehr emotionale Wirkung gehabt. Und ich glaube, das war einfach, ja, das Gegenteil eines trockenen Wälzers.
Scheint dich schon berührt zu haben. Ist ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Gibt es was, was dir vielleicht fehlt oder was du kritisierenswert findest?
Dadurch, dass es eben so kurzweilig und so viele Themen und viele Geschichten kurz beleuchtet, geht es natürlich manchmal nicht so in die Tiefe. Und ich glaube, an manchen Punkten hätte ich mir das schon gewünscht. Aber als kleiner Ausblick, tatsächlich hat sie auch ein Buch geschrieben, das heißt Whose Story Is It? Ja, ich glaube, es ist ein guter Einstieg, um ins Thema zu kommen. Es ist auch gut lesbar und um quasi den Effekt zu erzielen. Aber ich glaube, für eine tiefer gehende Auseinandersetzung, also genau, es bleibt halt ein bisschen an der Oberfläche an manchen Punkten. Also ich habe aber auch ehrlich gesagt auch einfach nicht ganz so viel Kritik, weil ich einfach ziemlich, das Buch hat mich ziemlich umgeworfen und hat mich ziemlich fasziniert und eine Art und Weise von der Erzählweise, die halt auch, also so viele verschiedene Stimmen, die dort auch Raum eingeräumt wurde in ihren Erzählungen von Geschichten als auch direkten Zitaten von verschiedensten Winkeln dieser Erde, das hat mich schon ganz schön überzeugt. Also ich glaube, es ist eine hohe Kunst, Geschichten auf diese Art und Weise zu erzählen und mit so einer düsteren Thematik wie Kriegen und Katastrophen umzugehen und zu thematisieren und dabei nicht, das nicht zu leugnen, dass es diese negativen Seiten hat, aber sondern halt auch gleichzeitig die Möglichkeit dabei offen zu haben, auch quasi die hoffnungsvollen Elemente aus all der großen Gesamtscheiße zu sehen. Und ich glaube, das ist eine große Kunst. Ich kann das nicht.
Kannst du es jetzt ein bisschen besser?
Ich werde es versuchen.